hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt, Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Jan Wilms seine ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Jan hat bis 2019 berufsbegleitend Auditing im Master an der Leuphana studiert. Mittlerweile arbeitet er als Wirtschaftsprüfer, Geschäftsführer und Partner bei der Hamburger Kanzlei Bonn und Partner. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Jan.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ich freue mich auch, dass du hier bist. Vor allem, ich hatte noch niemanden aus deinem Studiengang. Das heißt, du bist der allererste, den ich hier habe.
Sehr gut.
Ich habe ja gerade gesagt, du arbeitest in Hamburg bei der Kanzlei Bonn und Partner. Willst du uns zu Anfang einmal erzählen, was macht eigentlich deine Kanzlei und worauf hat die sich fokussiert?
Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei. Das heißt, wir bespielen beide Themenfelder. In der Steuerberatung, da sind auch die meisten unserer Mitarbeiter aktiv. Da machen wir von der klassischen Steuerberatung, Steuerdeklaration weniger jetzt Privatpersonen, sondern eher die mittelständischen Unternehmen, die Gesellschafter zu betreuen in allen Rechtsformen, aber dann doch auch Privatpersonen. Da hauptsächlich Privatpersonen mit einem größeren Immobilienportfolio, wo sich dann das auch mehr lohnt, einen Steuerberater an Bord zu holen. Und deshalb ist da im Steuerbereich auch ein Stück weit unsere Spezialisierung im Immobilienbereich. Dazu machen wir viel Unternehmensnachfolge und Erbschafts- und Schenkungssteuer, Erklärung, aber auch Beratung im Vorwege, also ein Stück die Gestaltungsberatung in diesen Themenfeldern. Ja, diese Themen kommen bei Unternehmern eigentlich automatisch irgendwann auf den Fahrplan, wenn die sich überlegen, okay, ich habe hier ein tolles Unternehmen aufgebaut und möchte das an die nächste Generation weitergeben. Dann kommen wir ins Spiel und beraten, wie da steuerlich vorgegangen werden kann, sinnvoll. Und der zweite Bereich, das ist die Wirtschaftsprüfung. Ja, da kommen wir vielleicht auch später nochmal detailliert dazu, was ein Wirtschaftsprüfer überhaupt macht. Genau, aber da betreuen wir auch unterschiedlichste Unternehmen, weshalb ich ja auch sehr glücklich bin in meiner Kanzlei, dass wir, obwohl wir Mittelstand sind, auch sehr spannende große Mandate haben von dann dem deutschen Mittelständler, der vielleicht eine Filiale hat und trotzdem so groß ist, dass er prüfungspflichtig ist, bis hin aber auch zu internationalen Konzernen mit einer 500 Millionen Umsatz und wirklich große Konzerne, die auf der ganzen Welt tätig sind, wo wir dann Konzernabschlussprüfer sind und die deutschen Gesellschaften prüfen und mit Partnern und Kooperationspartnern im Ausland dann zusammenarbeiten oder auch zum Teil selber ins Ausland reisen, um dort vor Ort die Prüfung durchzuführen.
Das hatte ich jetzt ja auch gerade gesehen, nämlich bei LinkedIn hast du auch gepostet, dass du gerade in den USA dann eben auch warst. Und wie stelle ich mir das dann so vor, wenn du jetzt zum Beispiel dann ins Ausland gehst und da mit deinen Kunden eben ja Gespräche hast? Was machst du da dann so genau?
Ja, das war jetzt ein besonderer Fall, in dem wir in Deutschland der Konzernabschlussprüfer sind. Konzern heißt, dass eine deutsche Gesellschaft Tochterunternehmen hat, an der sie beteiligt ist und die Beherrschungsmacht ausüben kann. Und diese Tochterunternehmen sind zum Teil in Deutschland, aber auf der ganzen Welt verteilt. In dem Fall ein großer Produktionsstandort mit lokalem Vertrieb in den USA. In so einen Konzernabschluss fließen dann im Endeffekt alle Zahlen und Daten und Fakten ein aus den Tochterunternehmen auf der ganzen Welt. Und wenn der Konzernabschluss richtig sein soll, dann muss natürlich in erster Ebene auch die ganzen Werte, die aus diesen Tochtergesellschaften kommen, richtig sein. Und deshalb müssen wir auch dort prüfen. Mhm. Und da vor Ort war es so, dass, ich hoffe, jetzt wird es nicht schon direkt so inhaltlich, aber in den USA besteht nicht wie in Deutschland oder in vielen anderen Ländern eine originäre Prüfungspflicht für jede Gesellschaft. Deshalb musste ich jetzt quasi nicht das amerikanische Recht prüfen, vereinfacht gesagt, sondern die Zahlen, die dann schon umgewandelt werden, damit die nach deutschem Recht in den deutschen Konzernabschluss einfließen können. Deshalb konnte ich das dort vor Ort machen. Das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und jetzt zusammenfassend, du hast ja vorhin gemeint, einerseits habt ihr den Steuerbereich, dann vor allem eben auch hier Immobilien, Erbschaft und dergleichen. Dann habt ihr auch den Wirtschaftsprüfungsbereich mit mittelständischen bis dann eben auch großen Unternehmen, wie du gerade auch erzählt hast. Du bist jetzt ja auch seit einer Weile Partner. Das heißt, du bist ja nicht nur Wirtschaftsprüfer und machst das, was du gerade auch da beschrieben hast. Was sind eigentlich deine persönlichen Aufgaben auch als Geschäftsführer und Partner jetzt der Kanzlei? Und wie hat sich das vielleicht auch verändert zu deinem vorherigen quasi Beruf, den du gemacht hast?
Ja, das hat sich in der Tat ganz schön verändert, weshalb ich diesen Schritt auch gegangen bin. Ich war ja vorher bei einer der sogenannten Big Four, einer der vier größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Hatte da auch eine sehr gute Zeit, will die auch nicht missen, weil ich da sehr viel gelernt habe. Aber dann der Schritt in den Mittelstand, in die Selbstständigkeit mit dieser Kanzlei, den habe ich vollzogen, weil ich einfach unternehmerischer tätig sein wollte und genau das, was ich jetzt als Partner und Geschäftsführer mache, durchführen wollte. Und dazu gehören ja im Endeffekt die in Anführungszeichen normalen unternehmerischen Tätigkeiten, die jedes mittelständische Unternehmen vor der Brust hat. Da gehören ganz konkret Personalthemen natürlich dazu, die Personalauswahl, Fortentwicklung und auch dafür zu sagen, dass unsere Mitarbeiter zufrieden sind und glücklich sind und bei uns bleiben. Und natürlich alle strategischen Entscheidungen. Die Branche ist total im Wandel, was Digitalisierung angeht, wie viele Branchen natürlich. Aber bei uns in der Kombination mit Fachkräftemangel ist das natürlich auch ein Riesenthema. Und da gehört es einfach für uns als Partner zur Hauptaufgabe, diese digitale Transformation mitzumachen, vorzubereiten und die Entscheidung zu treffen. Und da gehört natürlich auch sehr viel Arbeit dazu, zu überlegen, was ist jetzt der richtige Schritt, was passt in unser Konzept, was wollen wir machen, wollen wir die Ersten sein, wir wollen auf jeden Fall nicht die Letzten sein. Und da ein gutes Maß zu finden, das gehört alles dazu und natürlich auch neue Mandate. Die Marktsituation ist zum Glück so, dass wir sehr gut ausgelastet sind. Also der Markt hat sich dahin gedreht, dass wir jetzt nicht um viele Neumandate im Endeffekt buhlen, sondern es eher so ist, dass bei uns angerufen wird, können wir bitte zu euch kommen. Das ist natürlich so gesehen eine schöne Ausgangssituation ist, aber auch da muss man natürlich eine kluge Strategie treffen, welche Neumandate wollen wir trotzdem dabei haben, wo sehen wir das Potenzial auch langfristig mit dem Mandanten zu wachsen, was ja auch besonders viel Spaß macht für uns und da einfach die richtigen Neumandate und Akquise sozusagen zu machen und auszuwählen.
Was macht denn dann so eine gute Kundenakquise für dich aus? Was sind da so die A und O's?
Ja, also wie gesagt, die Akquise als einzelner Schritt, der fällt bei uns fast weg, weil die Mandanten eher auf uns zukommen. Vor allem in der Steuerberatung, aber auch in der Wirtschaftsprüfung wird es immer mehr. Ja, und da ist es natürlich, was unseren Beruf auch so schön macht, das ist ein People-Business, wie man so schön sagt. Wir arbeiten mit Menschen. Wir sind Menschen. Unser Produkt oder unsere Dienstleistung, die wir anbieten, sind wir als Personen und unser Wissen, was in unserem Kopf verankert ist. Aber das Gleiche ist natürlich auf der anderen Seite. Also ich habe viele Kennenlerngespräche mit Neumandaten und da geht es wirklich hauptsächlich darum, natürlich auch wirtschaftlich sehen wir da das Potenzial, dass daraus entweder es ist natürlich schon ein größerer Mandant oder daraus kann einer werden. Aber auch passt das persönlich? Hat man Lust, die nächsten im guten Fall, und da haben wir zum Glück auch in unseren Bestandsmandaten sehr viele, die seit 20, 30, 40 Jahren schon in unserer Kanzlei sind. Und das möchte ich natürlich als junger Partner mir auch diese Mandanten suchen, mit denen ich auch zusammen in den nächsten 20, 30, 40 Jahren wachsen kann und zusammenarbeiten kann. Und da muss es natürlich auch persönlich passen.
Ja, natürlich, das stimmt auf jeden Fall. Du hast gerade auch angesprochen, wie wichtig dieser persönliche Kontakt auch ist. Wie stelle ich mir das vor? Du hast ja gerade gemeint, ihr habt eben auch zum Beispiel bei der Wirtschaftsprüfung prüfte dann ja quasi die einzelnen Gesellschaften, den Hauptkonzern. Und wie ist da die Zusammenarbeit? Heißt es, ihr geht dann ins Unternehmen und schaut zusammen die Zahlen an? Also wie stelle ich mir diesen genauen Vorgang eigentlich vor?
Also da mal so einen kurzen Rundumschlag, wie so eine Wirtschaftsprüfung funktioniert gerne. Probier es einfach auszudrücken. Also im Endeffekt ist ja das Ziel, dass wir am Ende sagen können, der Abschluss, der Jahresabschluss oder der Konzernabschluss, der ist im Wesentlichen frei von Fehlern. Vereinfacht gesagt. So, und um das feststellen zu können, müssen wir uns natürlich alles, was in diesem Abschluss steht, anschauen. Und dieses Anschauen passiert in mehreren Prozessschritten. Und der erste und für mich auch immer spannendste Prozessschritt ist die Risikoeinschätzung, dass man sich vorher erstmal überlegt, wo könnte denn hier überhaupt was falsch sein? Oder wo ist ein höheres Risiko, dass was falsch ist? Wo muss ich mir auch besonders detailliert die Zahlen oder die Prozesse anschauen? Diese Risikoeinschätzung, die basiert zum einen auf dem eigenen Verständnis und das bekommt man in Diskussionen mit dem Unternehmen, mit der Geschäftsführung, den Gesellschaftern und natürlich auch einfach externen Quellen zu verstehen, wie funktioniert das Unternehmen, wie funktioniert die Branche, wie ist das gesamtwirtschaftliche Umfeld aktuell. Und das sind, finde ich, alles super spannende Themen, weil man so bei jedem Mandanten echt tiefe Einblicke bekommt und so auch ja, Unternehmen sieht, die man sonst nie sehen würde. Vor allem spannend finde ich immer so genannte Hidden Champions. Wenn man an coole, große Unternehmen denkt, dann denkt man an die großen Marken, die man kennt, die B2C-Marken, also die ihren Produkte an Konsumenten vertreiben. Aber es gibt so viele spannende mittelständische Champions, die dann plötzlich Weltmarktführer in einer totalen Sparte sind, aber da absolut auf Top-Level arbeiten. Mit solchen Leuten unterhält man sich, gewinnt dadurch dann die Eindrücke und die Erkenntnisse über die Branche, das Umfeld. Und dann geht's in das Unternehmen rein und man geht alle wesentlichen kaufmännischen Prozesse durch, die irgendeiner Weise dann Einfluss auf den Abschluss haben, auf die Zahlen, was im Endeffekt natürlich fast alles ist. Ja, man sieht, schaut sich auch die Produktion an, was ich auch mal super spannend finde. Man nimmt selber oder über Mitarbeiter an Inventuren teil, dass man am Ende des Jahres oder wann auch immer die gemacht wird, gibt verschiedene Methoden. Ja, einmal wirklich durchs Lager geht und sich alle Produkte einmal anguckt, sind die auch wirklich da? Darum geht's bei der Inventur. Ja, und so bekommt man wirklich sehr tiefe Einblicke in die Prozesse des Unternehmens, in die Abläufe. Und daraus muss man dann für sich ableiten als Wirtschaftsprüfer, okay, jetzt habe ich die Prozesse gesehen, ich habe mir angeguckt, wo gibt es Kontrollen, das interne Kontrollsystem, funktioniert das? Mach dafür auch Prüfungshandlungen, ob das funktioniert hat das ganze Jahr über oder nicht. Schau mir die IT natürlich an, es wird auch immer wichtiger, ob da die, sag mal, IT-Prozesse und Kontrollen funktionieren. Und am Ende leite ich daraus für mich ab, okay, hier sehe ich jetzt das höchste Risiko, das was falsch ist, hier sehe ich weniger Risiko. Und mit diesem Wissen kann ich dann auch effizienter, als es noch vor vielen Jahren war, was ich ja zum Glück nicht miterlebt habe, aber früher die Wirtschaftsprüfung, da war ja wirklich Einzelbelege, wurden da durchwühlt und Ordner und Papierberge. Das machen wir jetzt nicht mehr. Bei uns ist natürlich alles auch sehr digital aufgestellt, dass wir uns mit Datenanalyse-Tools dann den Datenbestand anschauen und da halt mit diesem Risikoansatz und einer Wesentlichkeit, dass man sich auch nicht jeden Euro anguckt, weil am Ende ja der Abschluss frei von wesentlichen Fehlern sein soll. Ja, und so gehen wir dann vor.
Okay, das heißt also erstmal sprecht ihr mit den Kunden eben, schaut euch an, wie du gerade gemeint hast, die Risikoprüfung, sprecht dann darüber, ob die ganzen Prozesse sein können, geht ins Unternehmen selber, schaut euch das an, macht eben auch eine Inventur mit und schaut euch dann eben die wesentlichen Zahlen, wie du gerade gemeint hast, nochmal an und schaut, ob da alles auch richtig ist. Habe ich das so vereinfacht richtig verstanden?
Ja, genau, also vereinfacht kann man das zusammenfassen, ja.
Okay, das ist auf jeden Fall total spannend, was du da auch machst. Du hast ja im Vorfeld auch schon mir erzählt, du bist total begeistert von deinem Job. Erzähl uns doch mal hier jetzt auch nochmal, was sind so die größten Faktoren, die dich begeistern? Warum bist du in diesen Bereich gegangen?
Was ich besonders spannend an unserem Beruf finde, was mir auch besonders viel Spaß macht, ist, dass er einfach extrem abwechslungsreich ist. Das kommt natürlich zum einen dadurch, dass jeder Mandant anders ist und dass aber auch das Tätigkeitsfeld eines Wirtschaftsprüfers und Steuerberaters super breit gefächert ist. Also man kann in so viele Bereiche gehen. Manche bin ich leider auch noch gar nicht unterwegs oder man kann auch nicht in allen unterwegs sein, weil man natürlich auch für alles ein sehr detailliertes Fachwissen braucht und nicht alles gleichzeitig machen kann. Aber als Wirtschaftsprüfer kann man zum Beispiel auch in der Insolvenzverwaltung unterwegs sein. Man kann Sanierungen machen, man kann Unternehmenstransaktionen machen, also auch abseits der in Anführungszeichen normalen Abschlussprüfung. Man kann sehr viel beratend tätig sein und auch in der Steuerberatung gibt es ja Dutzende Möglichkeiten, sich zu spezialisieren und tiefer in bestimmte Themen reinzugehen. Das ist natürlich der eine Punkt, der es so abwechslungsreich macht, diese breite Facette an Aufgaben, die man überhaupt machen darf als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Dazu natürlich die Abwechslung, die unterschiedlichen Mandanten und dass einfach jeder Fall auch anders ist. Also auch in der Steuerberatung ein vermeintlicher Standardfall, in dem man jetzt beraten soll oder eine Bewertung durchführen soll. Am Ende ist dann doch das Setting immer anders und zu genau dem Fall, den du da bearbeitest, gibt es dann auch kein BFH-Schreiben oder BMF-Schreiben. Also man muss immer wieder wirklich selber für sich jeden individuellen Fall überlegen, was mache ich da jetzt und wie gehe ich da weiter vor. Also auch da ist jeder Fall anders, jede Prüfung ist anders, jedes Unternehmen ist anders, jeder Mandant. Und was ich auch noch besonders an unserem Beruf finde, ist die Zweigleisigkeit des Skillsets, würde ich es mal nennen, was man braucht. Weil in vielen, sag ich mal, normalen Corporate-Unternehmen oder Karrieren gibt es ja eigentlich immer diese Fachkarrierelaufbahn oder die, ja, ich nenne es jetzt mal People-Karrierelaufbahn, in der man halt Führungen übernimmt und darüber Karriere macht. Und in unserem Job muss man zwangsläufig beides machen, wenn man jetzt nicht in einer großen Gesellschaft in die Fachabteilung geht und da wirklich zum absoluten Fachcrack wird. Aber eigentlich muss man bei uns oder auch in unserer Kanzlei, man muss beides machen und gleich beherrschen, weil dieses Fachwissen und die Fachkompetenz, das ist die Basis unserer Arbeit, weil das ist das, was der Mandant von uns erwartet und man kann noch ein so guter Vertriebler sein oder gut mit Menschen können oder sonst was an Soft Skills, aber am Ende kommt es darauf an, dass man einfach das Wissen hat und es anwenden kann und schnell denken kann und adaptieren kann, was jetzt auf den Fall passt. Deshalb finde ich das super spannend und das reizt mich auch sehr daran, immer das Fachwissen weiter zu fördern. Und auf der anderen Seite kann man noch so gut fachlich sein, wenn man natürlich die Soft Skills nicht mitbringt und auch gut mit Menschen kann. Wie gesagt, wir arbeiten ja täglich mit sehr vielen Menschen zusammen, sowohl intern, aber halt auch extern. Wenn es da nicht klappt und nicht funkt, dann bringt eben auch das ganze Fachwissen nichts, wenn man es nicht persönlich in der Kommunikation gut rüberbringen und austauschen kann.
Das kann ich mir auch echt gut vorstellen, wie du es gerade auch beschrieben hast, dass diese Balance irgendwie da sein muss. Und gerade auch das mit dem Fachwissen. Ich habe selber einen Freund, der das eben auch studiert. Also es ist ja echt unglaublich viel, was man da eben auch lernt. Da kommen wir ja später auch nochmal drauf zu sprechen, wie das so im Studium dann auf jeden Fall war. Und was ich gerade gemerkt habe, du hast jetzt ja gerade auch erzählt, wie das eben beim Steuerberater ist, beim Wirtschaftsprüfer. Wenn jetzt gerade auch Leute zuhören, die jetzt gerade nicht aus dem Bereich kommen, kannst du das einmal noch so voneinander abgrenzen? Ab wann braucht man eigentlich einen Wirtschaftsprüfer und wann reicht in Anführungszeichen quasi eine Steuerberatung?
Meinst du jetzt von dem Titel her, was man machen muss oder was der Kunde braucht?
Also nicht jedes Unternehmen braucht doch eine Wirtschaftsprüfung, oder?
Ach so, ja.
Also du brauchst ja erst auf einer gewissen Größe, glaube ich, einen Wirtschaftsprüfer.
Genau.
Und genau, also wann fängt das eigentlich an? Ab wann brauchen wir eine Wirtschaftsprüfung quasi?
Ach so, genau, ja, also das ist genau richtig. Also es ist von der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfens, die geht los. Also man kann sich natürlich auch freiwillig prüfen lassen, beziehungsweise so, ja, sagen wir, zwangsfreiwillig, wenn es im Gesellschaftsvertrag steht zum Beispiel. Ne, das kommt manchmal vor, dass einfach unterschiedliche Gesellschafter da drin sind und selbst wenn das Unternehmen die Größe noch nicht erreicht hat, sagen die Gesellschafter oder Investoren meistens, die dann in ein Unternehmen reinkommen, wir wollen trotzdem schon, dass es geprüft wird. So, dann ist es technisch gesehen eine freiwillige Prüfung, aber steht im Gesellschaftsvertrag, muss gemacht werden. Dann gibt es auch andere Anlässe, wann man geprüft werden muss. Das sind aber ja teilweise eher Exoten. Und der große Fall, das ist tatsächlich, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, die bezieht sich dann auf die Bilanzsumme, auf den Umsatz und die Mitarbeiterzahl. Wenn man die entweder bei Gründung halt direkt erreicht hat oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren erreicht hat, diese Grenzen, dann ist man prüfungspflichtig und dann ist man gesetzlich dazu verpflichtet, den Abschluss prüfen zu lassen. Und wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass die Beschlüsse, die auf diesen Abschluss beruhen, dann auch nichtig sind.
Okay, das heißt, das ist auf jeden Fall zentral. Das ist auch gut zu wissen. Das heißt dann, also einerseits entweder steht es im Vertrag mit oder es ist eben eine gewisse Größe, die dann eben auch erreicht wurde, wie du gerade beschrieben hast. Was mich auch interessieren würde, du hast vorhin noch angesprochen, du findest es total spannend, zum Beispiel mit Hidden Champions zu arbeiten. Also weiß ich jetzt nicht, ob das spannendste Projekt, was du bisher begleitet hast, aus dem Bereich kam, aber was war denn bisher so, was du persönlich am spannendsten gefunden hattest, was du eben prüfen durftest oder begleiten und beraten durftest?
Ja, das ist gar nicht so einfach, die Frage, weil, wie gesagt, mir alles so viel Spaß macht, da jetzt sowas rauszuheben. Aber jetzt, einfach weil es kürzlich erst passiert ist, war auf jeden Fall die Amerika-Reise und die Prüfung in den USA super spannend, weil es einfach auch kulturell spannend war. Ne? Das ist auch, würde ich sagen, Hidden Champion, der Weltmarktführer oder in der Führerschaft mit dabei ist auf jeden Fall an einem gewissen technischen Produkt. Und da dann in den USA, in einem kleinen Vorort, also wirklich das echte USA mal mitzuerleben, in einem Vorort von Indianapolis, also wirklich inmitten der USA, fand ich einfach super spannend, kulturell. Auch von meinem vorherigen Arbeitgeber aus der Big Four ist man ein Stück weit gewohnt, immer im großen Team auch zu reisen und unterwegs zu sein. Und jetzt ja als Partner bin ich da quasi als Speerspitze alleine hingereist und habe das alleine da durchgezogen, was natürlich auch einfach nochmal eine besondere Erfahrung war. Auch an den Wochenenden bin ich dann in die Großstädte gefahren, habe mir Chicago angeschaut, Indianapolis. Das war einfach auch persönlich natürlich eine besondere Erfahrung, einfach mal so lange für sich alleine zu sein. Natürlich habe ich auch Leute kennengelernt oder mit dem Mandanten oder mit Leuten, die ich sogar dort kannte, was unternommen, aber trotzdem so, sag mal, auf sich gestellt zu sein und so ein Projekt, wo schon auch ein gewisser Druck drauf ist, dass das auch klappt, dass dann alleine vor Ort in einer fremden Kultur, auch wenn es jetzt nicht so fremd ist, aber dann vor Ort trotzdem man doch schon erhebliche Unterschiede feststellen kann, durchzuziehen, das war einfach super spannend und hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Das war dann quasi auch nochmal so eine persönliche Bereicherung quasi für dich zusätzlich zu dem Projekt, das sowieso schon spannend war.
Genau, ja. Und auch, was mich da ein Stück weit auch stolz macht, ist, dass es ja auch nicht so üblich ist, sage ich mal, dass ein Mittelständler, wie es unsere Kanzlei ist, ja so spannende, große internationale Aufträge hat. Also als ich von dieser Big-Four-Gesellschaft weggegangen bin, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass mich das erwartet. Das wird auch kein Einzelfall bleiben. Oder auch in Deutschland wir coole Mandate auch außerhalb von Hamburg haben, wo man ja spannende Sachen erlebt. Das ist jetzt nicht unbedingt zu erwarten, wenn man von der Big Four weggeht, wo eigentlich so meine spannendste Reise nach Oldenburg ging, dass ich dann in unserer mittelständischen Kanzlei dann so spannende Reisen auch durchführen darf.
Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Die Fotos sahen auch so aus, als wenn du da sehr happy warst, auf jeden Fall. Du hast jetzt ja schon ein paar Mal die Big Four angesprochen. Das sind ja so die größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der Welt. Da ist ja einmal Deloitte, Ernst & Young, PwC und KPMG dabei. Und du warst ja eben vorher bei Ernst & Young auch ziemlich lange, ich glaube 7 oder 8 Jahre sogar. Willst du uns mal erzählen, was hast du da eigentlich gemacht? Da bist du ja damals auch noch als Student eben dann eingestiegen. Und wie hat sich das so verändert zu dem, was du jetzt heute auch machst?
Genau, ja. Also die Reise bei EY, wie sie ja genannt werden, ging los während meines Bachelorstudiums. Da habe ich als Werkstudent angefangen. Also eigentlich der Start war eher im Nachhinein wahnsinniger Zufall und Glücksgriff, dass ich darüber jetzt so meinen Traumberuf gefunden habe, in dem ich so glücklich bin, weil eigentlich meine Bewerbung da eher hinging. Ja, ich hoffe, meine Chefin von damals, die mich interviewt hat, verzeiht mir das, mit der habe ich auch noch guten Kontakt. Aber beworben habe ich mich im Endeffekt nur, weil es um die Ecke von meiner Wohnung war. Ich wusste eigentlich gar nicht so genau, was da gemacht wird. Und mir war auch eigentlich fast egal, in welche Abteilung ich da komme. Ich fand, das klang alles ganz gut, ohne es überhaupt so wirklich verstanden zu haben. Insbesondere, also unter Steuerberatung kann sich eigentlich immer jeder, so zumindest aus der eigenen Steuererklärung, was vorstellen, auch wenn das natürlich nicht so viel mit jetzt unserem Beruf am Ende zu tun hat. Aber unter Wirtschaftsprüfung konnte ich mir eigentlich auch gar nichts vorstellen. Habe mich einfach beworben und ja, hat geklappt. Und im Endeffekt war ich da auch sehr glücklich, dass wir einfach ein super cooles Team hatten. Mir hat da die Stimmung mir sehr gut gefallen. Das war einfach ein junges, dynamisches Team. Und die Aufgaben dort am Anfang während des Studiums waren eher Koordination von einem gewissen Prozess in der Berichterstellung mit auch ausländischen Teams. Das war auch natürlich spannend, dass man direkt so im Bachelorstudium so ein Stück weit internationale Aufgabe da übernehmen konnte. Während man das macht, kommt einem das natürlich immer vor, als wäre das das Wichtigste der Welt und ohne das geht das Unternehmen unter. Aber im Nachhinein relativiert sich das natürlich ein bisschen. Aber es hat sich währenddessen auf jeden Fall noch einen klasse Job angefühlt, der auch eine gewisse Verantwortung mit sich brachte und dadurch mich dann in dieses EY-Boot geholt hat. Das hat mir sehr gut gefallen, weshalb ich dann auch nach meinem Bachelor dort geblieben bin und dann auch wirklich in der Wirtschaftsprüfung angefangen habe. Also da ging es quasi dann auch inhaltlich und fachlich los. Dann habe ich da, ich glaube, ein Jahr in Anführungszeichen normal gearbeitet und dann habe ich den dualen Master hier an der Leuphana begonnen. Genau, und der sieht ja dann so aus, dass man ein halbes Jahr arbeitet, ein halbes Jahr studiert. Das ist natürlich clever gelegt, macht auch Sinn, dass dieses halbe Jahr, in dem man arbeitet, in der sogenannten Busy Season der Prüfungssaison erfolgt. Das ist dann so genaue Daten, weiß ich nicht mehr, aber ich glaube Oktober bis April ungefähr, wo man dann studiert hat. Und da ist natürlich auch so die Hochphase der Arbeitsbelastung, weil die Abschlüsse, die meisten ja zum Ende des Jahres fertig werden. Dann diese ganze Risikoprozessgeschichte, die ich erzählt habe, die macht man dann im besten Fall noch im alten Jahr. Und dann, wenn die Zahlen stehen, das Jahr rum ist, dann in den ersten Monaten des ersten Jahres kommt dann die sogenannte Hauptprüfung. Genau, und in diesen 6 Monaten habe ich dann halt Vollzeit da gearbeitet. Und in den anderen 6 Monaten im Sommer, wo es ein bisschen ruhiger zugeht, dann habe ich hier studiert.
Das ist wirklich gut gelegt. Das habe ich auch, also ein Freund von mir hat das letztens auch immer Busy Season genannt und ich wusste gar nicht, dass das offiziellen Terminus ist eigentlich, aber habe ich dann auch erfahren. Und ja, jetzt bist du ja auch gerade selber schon auf deine Studien zu sprechen gekommen. Du hast ja gerade auch gesagt, du hast das dann ja angefangen, während du bei Ernst & Young eben auch gearbeitet hast. Wieso hast du das eigentlich damals angefangen? Kam dann dein Arbeitgeber auf dich zu und hat gesagt, ja, hier gibt es das Programm, oder hast du selber gesagt, ja, fände ich spannend? Also wie kam der Schritt, dass du gesagt hast, okay, ich arbeite das schon, aber ich will jetzt noch den Master machen?
Ja, das kam, weil einfach eine Kollegin, die auch vorher in meinem Werkstudententeam sozusagen 1-2 Jahre vor mir war, das gemacht hat und mir davon vorgeschwärmt hat. Und ja, das hat mich schnell überzeugt. Also bei irgendwie allem, was ich mache, bin ich sehr begeisterungsfähig und dann auch, wenn ich irgendwas gut finde, sehr leicht zu überzeugen. Deshalb hat es da auch nicht viel gebraucht, sondern 1-2 Erfahrungsberichte und dann bisschen Recherche, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen und ja, bin auch sehr glücklich im Nachhinein drüber.
Also quasi Empfehlungsmarketing dann.
Absolut.
Das, was du jetzt quasi vielleicht hier auch machst, vielleicht überzeugst du ja auch die eine oder andere, quasi, dass sie auch hierher kommen. Und jetzt hast du ja gerade auch schon mal beschrieben gehabt, dass das eben ein halbes Jahr an der Uni ist und ein halbes Jahr im Unternehmen. Kannst du uns dann einmal so erzählen, das ist ja dann auch aufgebaut quasi auf Grundlage des Wirtschaftsprüferexamens, was dann so die wichtigsten Module sind und wie genau das Studium strukturiert ist?
Ja, genau, das ist das Hauptziel dieses Masters, dass man das Wirtschaftsprüferexamen im Jahr nach dem Master dann auch ablegt. Der Vorteil des Masters ist, dass man Module dieses Wirtschaftsprüferexamens durch den Master abgeschlossen hat. Also als ich angefangen habe, war das ein noch größerer Vorteil, weil es damals so war, dass man alle Module schreiben muss auf einen Schlag und auch alle bestehen muss. Und wenn man es nicht besteht im zweiten Versuch, dann wurde man wieder auf Null gesetzt sozusagen mit den Modulen. Das hat sich jetzt geändert, dass man quasi auch jetzt schon ohne den Master jedes Modul einzeln sich prüfen lassen kann. Und wenn man es geschafft hat, dann ist es auch eingeloggt und gespeichert, bis man dann das nächste schafft. Aber trotzdem ist der Master aus meiner Sicht immer noch ein total guter Weg, weil man eben innerhalb dieses Masterprogramms 2 der 4 Module fürs Wirtschaftsprüferexamen ablegt. Das ist das Modul Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre zum einen, also das ist ein Modul, und Wirtschaftsrecht. Und dann nach dem Master, wenn man in das Examen geht, muss man in Anführungszeichen nur noch die beiden Brocken Steuerrecht und Prüfungswesen bestehen. Und wenn man das dann geschafft hat, dann ist man Wirtschaftsprüfer. Ja, die Vorbereitung in dem Master ist natürlich sehr toll auf das Examen zugeschnitten. Man behandelt, wie gesagt, diese beiden Module in diversen Vorlesungen ab, breit gefächert, hat dann auch eine mündliche Prüfung, die man ablegen muss, um dann dieses Modul bestanden zu haben, was angerechnet wird. Aber auf der anderen Seite, ja, was ich fast noch wichtiger oder besser fand, dass man einfach auch 3 Jahre schon in der Theorie vorbereitet wird auf die anderen beiden Module, die man dann noch schreiben muss. Weil das sind, also ich habe jetzt die anderen ja nicht geschrieben, aber aus so den Erfahrungsberichten von Kollegen und Kolleginnen sind das schon auch die beiden schwierigeren, die dann noch anstehen mit Steuerrecht und Prüfungswesen. Und da ist man einfach 3 Jahre lang darauf vorbereitet worden und ja, hat dann einfach eine sehr gute Chance mit dem zusätzlichen Lernen, was natürlich trotzdem absolut on top kommt, was man dann in dem Jahr vor dem Examen noch draufpackt. Aber ja, man startet schon mit einer sehr guten theoretischen Basis, die jetzt die Kollegen und Kolleginnen, die den Master nicht gemacht haben, sondern sich dann quasi nur für das Examen dann einmal in dieser Freistellungszeit, die man in der Regel dafür bekommt, hinsetzen und die Theorie pauken, ja, sich dann meistens ein bisschen schwerer tun, weil es dann natürlich auch ein bisschen her ist, dass man einfach gelernt hat, dass man die Methodik des Lernens, dann, man muss ja eine gewisse Praxiszeit haben, ich glaube 4 Jahre sind es, dass man das Wirtschaftsprüferexamen schreiben darf. Ja, wenn man dann 4 Jahre so richtig tief im Job schon drin war und sich dann wieder hinsetzen darf, soll, muss, um sich so viel Theorie und Stoff anzueignen. Und das ist auch ein klarer Vorteil, dass man einfach in diesem Lernen drin bleibt, wenn man nach dem Bachelor diesen Master macht und einfach diese Methodik auch nicht verlernt, dass das Gehirn auch immer auf Trab bleibt, neues Theoriewissen draufzupacken. Ja, und was aus meiner Sicht auch noch ein Riesenvorteil war, worüber ich auch sehr glücklich war, dass man, während man gearbeitet hat, einfach dieses Zusammenspiel aus Theorie und Praxis hat. Also man lernt die Theorie, kann es dann ein halbes Jahr später unmittelbar in der Praxis anwenden. Und das ist sehr praxisrelevant, was man hier im Master lernt. Sind ja auch die Dozenten größtenteils kommen aus der Praxis und können auch wirklich die Geschichten aus der Praxis erzählen, wo man da auch sehr gerne an den Lippen hängt und denkt, ach cool, so einen Fall könnte ich ja auch irgendwann mal haben. Da höre ich mal ganz genau hin. Auch bei der Praxisphase, die man dann selbst hat und für die eigene Karriere, hatte ich das Gefühl, dass einen das sehr viel gebracht hat, weil man eben fachlich gewisserweise einen Vorsprung hatte gegenüber den Kollegen und Kolleginnen, die den Master nicht gemacht haben währenddessen, weil man natürlich, man lernt während der Praxiszeit natürlich auch sehr viel, aber halt immer dieses Learning on the Job, wie es ja genannt wird. Du lernst halt das, was du gerade hast. Und wenn du 3-4 Monate am Stück einen Mandanten aus einer Branche prüfst und da auch ein gewisses Themenfeld, dann hast du das genau auf dem Schirm. Aber wenn du dann irgendwann nach 4 Jahren zu einem anderen Mandanten kommst, der dann ein ganz anderes Thema hast, was du vorher nie gesehen hast, dann kennst du das nicht, obwohl man es vielleicht erwarten würde oder könnte. Und da ist natürlich der Riesenvorteil, dass man diese breit gefächerte Theorie schon gelernt hat und eigentlich mit jedem Thema schon konfrontiert wurde, in der Theorie zumindest, und das dann in der Praxis viel besser anwenden kann und einfach auch schon mehr Fälle, die eigentlich auch in diesem Praxis-Lernplan, den es ja ein Stück weit gibt, dass man jedes Jahr kompliziertere Sachen zu prüfen hat, dass man da ein Stück weit voraus ist, weil man im ersten Semester schon mal alles rund Umschlag Rechnungslegung auf einem sehr guten Niveau beigebracht bekommt. Und dann halt natürlich auch die Theorie-Themen hatte, die man eigentlich in diesem Praxislernplan, nenne ich es jetzt mal, erst nach 3 Jahren eigentlich das Prüffeld ist, was man so als Assistent im 3. Jahr zu betreuen hat. So, und dadurch hat man einfach auch in der Praxis, in der Karriere wirklich einen riesen Vorteil und macht dadurch natürlich auch viel mehr Spaß, weil man viel mehr versteht und viel mehr machen kann.
Okay, das macht doch total Sinn für mich, was du gerade gesagt hast. Also einerseits, dass du ja eben auch Wirtschaftsrecht und BWL dann durch die Uni erstmal setzen kannst beim Wirtschaftsprüferexamen. Dann auch dieses, dass du im Lernen eben drin bleibst, was du gerade auch beschrieben hast. Dann eben Dozentinnen auch aus der Praxis hast, die euch Fälle erzählen. Und jetzt hast du ja auch gerade angesprochen, dass das ja aufeinander aufbaut auch, was ihr da macht. Heißt das dann, wenn du im Unternehmen warst, dass du dann quasi da auch wie so einen festgelegten Plan hast, dass du im ersten halben Jahr quasi die und die Sachen machen darfst, im nächsten halben Jahr, wo du arbeitest, einen anderen? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also so stur und strikt ist der Plan nicht, das ist, dass man da nichts anderes machen darf, aber einfach aus der wahrscheinlich jahrzehntelange Praxis hat sich das so ergeben bei den Big Four Gesellschaften oder auch den sogenannten Next Ten, also quasi die dann danach kommen. Denke ich mal, dass es da genauso ist, dass man einfach natürlich am Anfang der Laufbahn die am wenigsten komplexen Sachen zu prüfen bekommt und einfach mit der Erfahrung sich die Komplexität der Prüfungshandlungen und Prüfungsgebiete steigert. Und dadurch, ja, dass die Komplexität mancher Themen bei vielen Mandanten gleich sind, ergibt sich oder hat sich automatisch so ein Stück Praxis-Lehrplan entwickelt. Ne? Also davon wird natürlich auch sehr oft hier und da abgewichen. Aber so der Grundfahrplan, dass man im ersten Jahr eher diese Themenfelder bearbeitet in der Prüfung, im zweiten, dritten, vierten, dann wird es immer komplexer. Das kann man schon so sagen.
Okay, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Du hast jetzt ja gerade auch gesagt, eben, das baut ja auch auf Wirtschaftsrecht, BWL, Steuerrecht und Prüfungswesen auf, was du alles da lernst, dass du ja auch Dozentin eben, wie wir gerade gesagt haben, aus der Praxis hast. Gibt es denn so bestimmtes, also bei euch waren es wahrscheinlich immer Vorlesungen und wahrscheinlich eher nicht Seminare, aber gibt es so eine bestimmte Vorlesung, die dir da so besonders in Erinnerung geblieben ist, wo du so im Nachhinein sagst, boah, da bin ich besonders gerne hingegangen?
Ja, tatsächlich, die Rechtsvorlesung fand ich immer toll, weil ich auch erst mal überlegt hatte, Jura zu studieren nach dem Abitur. Deshalb finde ich das grundsätzlich sehr interessant und ja, da ist natürlich auch ein Stück weit Dozenten getrieben. Also wenn da einfach ein sehr dynamischer, spritziger Jurist vor einem steht und voller Inbrunst seine Fälle vorträgt, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Da fand ich insbesondere Insolvenzrecht einfach super spannend. Das war auch unsere allererste Vorlesung, die, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich mittlerweile anders strukturiert. Aber als man dann das war die allererste Vorlesung des Masters, und dann saß man da und dachte so, ui, das ist aber direkt ein Spezialthema. Da bin ich ja mal gespannt, wie dieser Master hier läuft, wie ich den hinbekomme. Aber ja, der Dozent, der Rechtsanwalt, hat das so klasse gemacht und so anschaulich und interessant dargestellt. Das ja, hat direkt sehr viel Spaß gemacht. Ja, und sonst, weil ich es einfach innerlich super interessant finde, hatten wir auch echt eine tolle Vorlesung in Unternehmensbewertung. Die zwei würde ich vielleicht ein Stück weit herausheben, aber ich fand sehr viele Vorlesungen sehr gut.
Du hast auch gemeint, du bist quasi leicht zu begeistern insbesondere. Und auf jeden Fall ist das sehr spannend. Jetzt hören ja vielleicht auch Menschen zu, die sich überlegen, mache ich eben auch diesen Master oder eben nicht? Und da würde mich interessieren, wem würdest du denn einmal diesen Master empfehlen und wem nicht? Und auch mit Hinblick darauf, dass sich ja die Modularisierung jetzt verändert hat, also dass du mittlerweile ja selber die Klausuren aufsplitten kannst und nicht unbedingt mehr das Studium dafür brauchst, um das zu splitten.
Genau, also ich, wie gesagt, fand und finde das trotzdem immer noch einen tollen Masterstudiengang, auch wenn dieser Vorteil weg ist, weil die Modularisierung dazwischen gekommen ist, dass man es dadurch aufteilen kann und sich sozusagen auch einloggen kann. Ein weiterer Vorteil, der, glaube ich, auch weggefallen ist, dass man das Wirtschaftsprüferexamen über diesen Master früher schreiben kann. Also ich hatte quasi auch schon alle Prüfungen bestanden und hatte alle Voraussetzungen erfüllt, aber meine Bestellung, man wird ja dann offiziell bestellt zum Wirtschaftsprüfer, die durfte ich erst ein paar Monate später machen, weil ich dann noch die Praxiszeit quasi nachträglich erfüllen musste. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob dieser Vorteil noch besteht durch den Master. Aber empfehlen würde ich den Master auf jeden Fall trotzdem jedem, der sich sicher ist, dass er Wirtschaftsprüfer werden will. Oder zumindest ernsthaft in Erwägung zieht. Ne? Also ich habe auch Kommilitonen gehabt, die oder auch in den Jahrgängen vor oder nach uns, die dann ja es nicht geschafft haben oder nicht gemacht haben oder nicht zu Ende geführt haben, wie auch immer. Und glaube, dass sie trotzdem alle sagen würden, dass das trotzdem viel gebracht hat, weil die sind alle jetzt in coolen und hoch angesiedelten Finance-Funktionen tätig. Oder auch wenn man sich die Lebensläufe von CFOs anschaut, da ist nicht selten irgendwie diese Laufbahn in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit dabei. Und ja, dieses Wissen, was man hier einfach sich aneignen kann, das eignet sich für jeden, der in dieser Finanzschiene natürlich stark unterwegs sein soll, will. Aber klar, das Hauptziel, wenn man hier antritt, sollte natürlich sein, das Wirtschaftsprüferexamen auch ablegen und bestehen zu wollen. Und dafür sollte man auf jeden Fall vorher, aber ich glaube, das ist auch Pflicht, dass man irgendwie ein paar Monate vorher zumindest bei einer Wirtschaftsprüfung gearbeitet haben sollte. Das ist auch sehr zu empfehlen. Ich kenne auch einige, die erstmal ein ganzes Jahr gearbeitet haben, um sich sicher zu sein. Das ist ja auch, geht ja auch mit einer gewissen Verpflichtung einher, dass man ja erstmal diese 3 Jahre, dann noch ein Jahr für das Examen, wenn es dann vielleicht auch trotzdem nicht klappt, was ja leider auch häufiger mal der Fall sein kann, dass man dann nochmal ein Jahr braucht. Und dann bei den meisten Gesellschaften auch nochmal sich verpflichtet dafür, dass die das Masterstudium auch bezahlen, dass man noch ein bisschen länger da bleibt. Und ja, ist natürlich schon eine größere Entscheidung, eine gewisse Verpflichtung, die man eingeht. Also man sollte sich sicher sein, Wirtschaftsprüfer ist das Ziel. Aber wenn das Ziel ist, ist das aus meiner Sicht immer noch ein absoluter Top-Weg, um dieses Ziel zu erreichen.
Ich merke auf jeden Fall, du bist begeistert und überzeugt auf jeden Fall. Und danke dafür diese Einblicke zum Studium. Jetzt habe ich ja mit dir einmal über deine Arbeit gesprochen, was du jetzt machst, auch über deine Studienzeit. Mich würde mal jetzt noch deine Zukunft interessieren. Ich weiß nicht, ob du so der Bucketlist-Fan bist, aber wenn ja, was steht denn so ganz oben so auf deiner beruflichen, aber auch auf deiner persönlichen Bucketlist?
Puh, nee, also so richtig Bucketlist führen tue ich nicht. Also privat, ich heirate dieses Jahr, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Das ist jetzt keine klassische Bucketlist, die abzuhaken ist, aber das ist natürlich ein tolles persönliches Event, worauf ich mich freue. Und beruflich, ja, habe ich nichts. Klingt halt irgendwie arrogant zu sagen, dass man einfach ein Stück weit auch schon viel von der Bucketlist abgehakt hat. Ich wollte natürlich einfach schnell das Wirtschaftsprüferexamen durchziehen, dann als Kirsche das Steuerberaterexamen quasi, obwohl man es so gesehen nicht mehr braucht, als Wirtschaftsprüfer trotzdem noch dazu zu machen, weil das im Mittelstand dann doch auch gerne gesehen wird, dass man beide Titel hat und auch jeder versteht, weil nicht jeder weiß, was ein Wirtschaftsprüfer macht. Der ist auch Steuerberater, mit dem gehe ich jetzt auch mein Steuerproblem. Ja, und dann war für mich dann auch dann doch relativ schnell klar, dass ich in diese Selbstständigkeit wollte und Partner in der Kanzlei werden wollte, dass das jetzt schnell und früh und gut geklappt hat. Bin ich wahnsinnig dankbar und happy drüber. Und ja, deshalb habe ich jetzt nicht den Bucketlist-Punkt, der noch abzuhaken ist. Ich fokussiere und freue mich darauf, mit der Kanzlei weiterhin mit dem Zahn der Zeit zu gehen. Einfach da diesen Übergang hinzubekommen, dass wir einfach alle Herausforderungen, die die Zukunft mit sich bringt, als Kanzlei super meistern werden. Und ja, ich einfach hoffentlich viele spaßige und spannende Jahre in dieser Kanzlei mit meinen Partnerkollegen zusammen verbringen darf.
Dann erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Verlobung und dann wünsche ich natürlich eine schöne Hochzeit und dann auch ganz viel Erfolg eben auch mit deiner Kanzlei, was du gerade auch angesprochen hast. Und jetzt so zusammenfassend mich würde interessieren, wenn du so über deinen Werdegang nachdenkst, eben über deine einzelnen Steps, was waren für dich so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg, wo du heute bist, die nicht hätten fehlen dürfen?
Auf jeden Fall das erste wichtige Puzzlestück jetzt auf diese Laufbahn, die ich dann am Ende eingeschlagen habe, ganz sicher dann meine ersten Schritte bei EY. Dass, wie gesagt, ich ja eigentlich gar nicht wusste, was man da macht und dass ich dann so per Zufall das gefunden habe, was mir so viel Spaß macht. Und überhaupt zur Gelegenheit kam, das herauszufinden, dass es das ist. Da bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich da diesen guten Start als Werkstudent hatte mit dem damaligen Team, meiner damaligen Chefin. Einfach super zufrieden war und so überhaupt das zustande kam, dass ich dann später in die Wirtschaftsprüfung gekommen bin und da lernen durfte, was es damit auf sich hat und dass das viel Spaß machen kann. Dann der Master sicherlich in Verbindung, einfach weil das die Vorbereitung ist zu den Examina. Am Ende ist, wie gesagt, einfach das, was unseren Beruf ausmacht, ist das Fachwissen, was man hat und dem Mandanten zur Verfügung stellt und anbieten kann und ihn damit unterstützt. Das hat sicherlich hier in dem Master dieser Berufsbegleitung einfach sehr viel dazu beigetragen, dass ich dieses Fachwissen aufbauen konnte und am Ende auch diese Examina, die einfach unerlässlich sind, sonst darf ich am Ende einen Abschluss nicht unterschreiben als Wirtschaftsprüfer, wenn ich keiner bin. Also das ist einfach K.O.-Kriterium, um das zu machen. Offensichtlich ist das natürlich ein großes Puzzlestück und dann dieser Schritt in die Selbstständigkeit ein Stück auch der Mut zu sagen, okay, ich gehe jetzt aus diesem Gewohnten, wo ich jetzt seit 7 Jahren im Konzern, sage ich mal, unterwegs bin, da auch mich eigentlich gut zurechtfinde, gut vernetzt bin, dann trotzdem zu sagen, das gebe ich auf für die Selbstständigkeit, für das große Ziel, einfach unternehmerisch tätig zu sein und dann diesen Schritt durchzuziehen und dann auch einfach das Glück zu haben, dass ich so eine fantastische Kanzlei gefunden habe, in die ich dann eingestiegen bin.
Das klingt auf jeden Fall gut. Das hast du heute ja auch alles auch schon mal beschrieben gehabt, so wie wichtig dir die einzelnen Punkte da sind. Und wenn jetzt eben hier gerade auch Absolventinnen zuhören, die kurz vor ihren Abschluss stehen und sich selber jetzt überlegen, okay, wie wird jetzt der Start in meinem Berufsleben eben ablaufen? Was würdest du denn gerne so als Tipp mit auf den Weg geben? Oder was hättest du dir vielleicht selber auch gerne als Tipp gewünscht für deinen eigenen Start ins Berufsleben?
Ja, als Tipp für Einsteiger in die Wirtschaftsprüfung oder in die Steuerberatung würde ich auf jeden Fall mitgeben, dass man ein gutes Maß an auch Begeisterungsfähigkeit mitbringt, an Wissbegierde, weil es einfach extrem viel Wissen aufzusaugen gibt, was einfach die Basis für die ganze Karriere oder den ganzen Werdegang am Ende ist. Auch ein Stück weit, klingt vielleicht komisch, aber so Demut, dass wenn man aus dem Studium kommt, was jetzt vielleicht auch noch nicht so spezialisiert ist wie der Master, dass man dann schnell merkt, dass man noch nicht so viel Wissen auf der Schippe hat, was man dann in der Praxis anwenden kann, was auch gar nicht schlimm ist. Das ist ja auch absolut so eingeplant. in dieser steilen Lernkurve, die man dann in der Praxis macht. Aber da darf man sich ja auch nicht unterkriegen lassen oder nicht enttäuscht sein, wenn man dann am Anfang merkt, so, oh, das ist ja ein ganz schönes Tempo, was an den Tag gelegt wird, um dieses Wissen sich anzueignen. Da muss man einfach, glaube ich, optimistisch rangehen. Man kann und wird alles lernen, wenn man da Lust drauf hat. Und ja, am Ende einfach mit einer großen Lernfreude und Offenheit in die Themen reingehen. Und ja, jetzt explizit für Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, warum ich auch ja hier bin, um einfach diesen Beruf ein bisschen hoffentlich interessant darstellen zu können, weil es einfach ein sehr spannender Beruf ist, der trotzdem leider immer noch ein bisschen staubiges Image hat, was dem Beruf aber, also natürlich je nachdem, wie man ihn auslebt, aber eigentlich gar nicht gerecht wird. Und deshalb auch an dieser Stelle ist jetzt vielleicht kein Tipp, aber, aber nochmal eine Werbung für diesen Beruf, dass das wirklich ein toller Beruf ist, spannend ist, Spaß macht. Ich das nur jedem empfehlen kann, der irgendwie Interesse an diesen Themen hat.
Das hast du auf jeden Fall schön zusammengefasst gerade. Und dann vielen Dank auch, Jan, dass du heute bei uns warst. Danke für das tolle Gespräch und die Einblicke in dein Studium und auch in dein Berufsleben.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und das war es auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt es zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute mit dabei wart. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.